Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Heute mit einer ganz besonderen Folge und dazu erzählt uns Tanina schon etwas mehr.
Ja, wir haben nämlich heute einen ganz besonderen Gast und über den Gast oder vielleicht auch über die Arbeit dieses Gastes seid ihr vielleicht auch schon mal gestolpert. Vielleicht lest ihr den Stern, vielleicht aber auch habt ihr mal im Wartezimmer beim Arzt mal durchgeblättert und seid dann drauf gestoßen, nämlich auf eine Rubrik, die Diagnose. Und dafür ist die Autorin Annika Geißler verantwortlich. Hallo Annika, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo und vielen Dank, dass ich bei euch sein darf und danke für die Einladung.
Wenn man dich jetzt nicht aus dem Stern kennt und auch nicht vom Lesen, dann aber doch mit Sicherheit als Podcast-Freunde, und wir sind ja hier unter Podcast-Freunden, hat man vielleicht auch schon deinen Podcast gehört. Du bist ja auch schon viel länger dabei als wir mit Tatort Krankenhaus, nämlich auch mit der Diagnose. Du machst nicht nur diese beiden Sachen, sondern du bist auch noch Ärztin.
Das stimmt. Also ich kann es ein bisschen präzisieren. Ich bin sozusagen ausgebildete Medizinerin, habe Medizin studiert, das Studium auch beendet und stecke also in den Themen drin, praktiziere aber nicht in der Praxis, sondern bin Redakteurin, Ressortleiterin beim Stern im Ressort Gesundheit und Fitness. Mhm. Und kümmere mich um alle Medizinthemen, die so anfallen. Und habe natürlich die Rubrik, die Diagnose, die ich betreue, und den Podcast, die Diagnose, ganz genau.
Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich hatte es nämlich genauso. Ich saß im Wartezimmer und ich habe den Stern aufgeschlagen und ich habe die Diagnose gelesen, weil ich sowas einfach total spannend finde, weil wir uns auch in so einem Podcast ja schon sehr ähnlich sind. Du passierst quasi vor uns. Erzähl mal bitte, worum geht es bei Diagnose?
Die Diagnose ist sozusagen eine Seite im Stern oder jeweils eine Podcast-Folge, wo ein Arzt oder eine Ärztin eine rätselhafte Krankengeschichte vorstellt, Patientengeschichte. Oft geht das über viele Jahre, eine Odyssee des Patienten oder der Patientin von Arzt zu Arzt. Keiner weiß, warum diese rätselhaften Beschwerden auftreten. Ja, teilweise auch Krankenhausaufenthalte. Und irgendwann, ganz am Ende dieser Reise, gibt es einen Arzt oder eine Ärztin, der sagt, Moment, das könnte doch das sein. Oder der die richtige Untersuchung macht oder die zündende Idee hat oder ein Team von Ärzten, das sich zusammensetzt und die Auflösung findet. Dann gibt es eine Auflösung, dann gibt es eine Therapie, die hilft. Dem Patient wird geholfen, es geht ihm besser. Er ist geheilt im besten Fall und es ist jedes Mal ein Happy End.
Also ist jede Folge von Diagnose bei euch, ja, also ihr habt da immer einen Fall, wenn ich das richtig verstehe. Und das ist immer dann erst ein großes Rätselraten, wo eure Hörer ja wahrscheinlich auch, während du darüber berichtest, schon ins Nachdenken kommen. Ne? Was könnte denn das jetzt wohl für eine Ursache haben?
Ja, das ist so ein bisschen das Prinzip und auch das Spannende dran, weil ja jeder, das kennt ihr vielleicht auch aus dem Bekanntenkreis, jeder hat eine Tante, einen Onkel, eine Schwester, einen Bruder, der sich seit langem mit etwas herumschlägt und wo man nicht so richtig weiter weiß. Und das ist ja auch dieses Rätselraten. Und es ist auch eine Art Detektivgeschichte, weil die Ärzte oder Ärztinnen, die sich da auf Spurensuche machen und die Puzzlesteine zusammenfügen und am Ende vielleicht wirklich das ganze Bild sehen, ja, wie Detektive vorgehen müssen. Also sie müssen Langmut haben, sie müssen Fachwissen haben, sie müssen Teamkollegen haben, die sich auskennen und man muss da wirklich dranbleiben. Das ist das Spannende an der Geschichte. Also mit, ich bin mal irgendwie 2 Minuten beim Arzt, funktioniert das Ganze nicht.
Annika, ich frage mich gerade, ob wir wohl in unseren Podcasts eine ähnliche Hörerschaft haben. Also wir wissen zum Beispiel, uns hören sehr viele Frauen. Uns hören aber nicht nur Patienten, uns hören auch viele aus dem medizinischen Bereich. Wie ist denn das bei euch so, bei dir?
Also wir bekommen viele Rückmeldungen querbeet von ganz unterschiedlichen Hörerinnen und Hörern, sei es Medizinstudierende, sei es Ärzte und Ärztinnen. Viele Rettungssanitäter haben sich auch schon gemeldet und natürlich Patientinnen und Patienten, die selbst betroffen sind und interessiert sind. Vielleicht kriegen sie eine Auflösung. Was haben sie für Beschwerden? Das kriegen wir auch ganz oft als Rückmeldung. Teilweise auch, dass es dann wirklich mal eine Punktlandung ist. Mhm. Und einfach auch so interessierte Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich habe jemanden im Bekanntenkreis, vielleicht kann ich doch der Tante Else weiterhelfen. Also es ist wirklich von bis alles dabei.
Ihr werdet ja in den verschiedenen Podcast-Charts auch unter der Rubrik True Crime geführt. Da werden wir mit unserem Podcast auch oft eingesperrt, sag ich mal. Wir sagen bewusst gesperrt, weil wir uns da gar nicht sehen, weil True Crime ist ja eher, so verbinden wir es zumindest, mit Vorsatzstraftaten, mit Mord, Totschlag, Kapitalverbrechen. Und wenn Ärzte Fehler machen, das ist ja bei uns der Inhalt, dann ist es zu 99,99% fahrlässig und ganz selten mal, dass wirklich ein Mediziner vorsätzlich oder ein Pfleger vorsätzlich handelt. Man kennt ja die Fälle dieser Todesengel. Fühlt ihr euch da richtig eingeordnet in diesen Bereich True Crime oder ist das auch eher nicht ganz richtig?
Das ist eine interessante Frage, Peter. Ich habe das noch gar nicht so im Kopf bewegt. Ich weiß ja, dass True Crime sehr erfolgreich ist. Ich weiß das von Stern-Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen die Crime-Sparte betreuen. Auch das, wir haben ja ein eigenes Heft beim Stern, das heißt Crime, das ist auch sehr erfolgreich. Deswegen, ja, finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir da auftauchen oder da einkategorisiert sind, weil es doch viele Leute erreicht. Und ja, du hast recht, bei uns ist ja in den allermeisten Fällen nichts mit Vorsatz passiert. Darum geht es bei uns auch gar nicht. Aber ich finde, klar könnte man sagen, Kategorie Gesundheit würde es noch genauer treffen. Ich habe ja schon ein bisschen von diesen detektivischen Ansätzen erzählt. Ich habe es jetzt so kritisch noch gar nicht betrachtet. Ich freue mich, wenn wir da auftauchen, wenn wir möglichst viele Leute erreichen und viel gehört werden und vielleicht das eine oder andere Mal auch zu einer Auflösung oder zu einer Hilfe beitragen können.
Vielleicht ist der Peter da einfach nur kritischer als wir beide. Das würde ich sogar fast behaupten. Sag mal, wo kommen denn eigentlich deine Fälle her? Bei uns ist es ganz einfach. Das sind Gerichtsverfahren gewesen oder auch Vergleiche, die geschlossen wurden. Es ist alles aus dem riesengroßen Aktenschrank aus Peter Gellners Anwaltskanzlei. Aber wo kommen denn deine Fälle her? Und bei dir sind ja zum Beispiel auch Gäste da, nämlich Ärzte.
Also die Fälle, die uns erreichen oder die wir vorstellen, das ist ganz gemischt, wo wir die herkriegen. Manchmal schreiben uns Leserinnen und Leser und sagen, wissen Sie was, ich habe 6 Jahre ganz seltsame Beschwerden gehabt und endlich habe ich die Auflösung gefunden. Ich habe meinen Arzt überreden können, der würde das vorstellen bei Ihnen und wollen wir da nicht mal zusammenkommen. Also das kann sozusagen von Leserinnen und Lesern oder von Hörerinnen und Hörern kommen. Mhm. Dann haben wir medizinische, sehr versierte Kollegen beim Stern, die auch Fachzeitschriften wälzen, durchlesen und sagen, Mensch, Annika, da ist was zum Thema, ich sag jetzt mal Zeckenstich, eine lange Leidensgeschichte, willst du jetzt nicht mal angucken, der Herr XY hat das vorgestellt in dem Fachmagazin, vielleicht wäre das ein interessanter Gesprächspartner. Wir kriegen auch Zuschriften von Ärztinnen und Ärzten, die Fälle gelöst haben. Ja, das ist eigentlich sozusagen eine Mischung aus vielem. Und was ich ganz schön finde, ist, wenn wir uns in der Redaktion vornehmen, wir hätten gerne mal wieder einen Kinderarzt. Weil zum Beispiel ein Kinderarzt von der Insel. Also wir kriegen viele Fälle aus Großstädten und wir kriegen viele Fälle aus renommierten Unikliniken. Aber was so ja besonders spannend ist, wenn auch mal ein Landarzt was Rätselhaftes aufklärt. Die sind natürlich oft bescheiden, die wollen sich nicht in den Vordergrund spielen. Und da muss man mal wirklich aktiv auf Ärztinnen und Ärzte zugehen. Also wir freuen uns sehr, wenn sich Leute bei uns melden. So versuchen wir, ein breites Spektrum abzubilden. Wie wir beim Stern ja sowieso arbeiten, dass wir das sozusagen gegenrecherchieren, dass wir mit dem Arzt oder den Ärzten reden, dass wir Fachpublikationen uns angucken, ob das sozusagen alles ineinander passt. Das klopfen wir ganz genau ab und schauen, dass das Hand und Fuß hat, ganz genau. Und wir haben beim Stern auch eine Fact-Checking-Abteilung, das muss man auch mal sagen, das wissen vielleicht gar nicht so viele, also wirklich Fact-Checker, die jede Zeile lesen und letztlich landen die Fälle ja dann auch im Podcast bei uns mit den Ärztinnen und Ärzten und sagen, na, war die Studie wirklich von 2011? Ich glaube, die war von 2012. Also wir werden da genau auch nochmal überprüft, ob alles richtig ist.
Also wir haben noch sehr, sehr viele Fragen, aber ich glaube, dass unsere Hörer jetzt auch mal so ein richtig schönes Beispiel haben wollen. Was ist denn zum Beispiel mal so eine Geschichte, die bei dir besonders hängen geblieben ist? Du hast schon so viele Fälle, das werden bestimmt viele Sachen sein. Also was ist so eine ewig lange Diagnosesuche gewesen oder die mit der größten Überraschung? Erzähl doch mal ein Beispiel.
Naja, ich habe so ein paar Fälle, die mir in Erinnerung geblieben sind. Einen hat ein ganz besonderer Professor bei uns vorgestellt, der Professor Jürgen Schäfer. Der wird auch gerne als der deutsche Dr. House bezeichnet. Dr. House ist ja diese Fernsehserie, wo ein Arzt immer rätselhafte Fälle aufklärt. Und der Jürgen Schäfer sitzt, sitzt an der Uniklinik Marburg und ist Spezialist für seltene und unerkannte Erkrankungen. Also da wenden sich wirklich Leute aus Deutschland, aus allen Bundesländern hin, sagen, Herr Professor Schäfer, ich weiß nicht weiter. Und den habe ich auch mal für eine Reportage besucht, ihn dann auch in den Podcast eingeladen. Und der Fall war ganz besonders. Das war ein Mann im mittleren Alter oder im mittleren bis höheren Alter, der plötzlich Herzprobleme kriegte, ganz schwach wurde, nicht mehr gut gucken konnte, Hörprobleme kriegte und keiner wusste, was mit dem los war. Es ging wirklich über Monate und sogar noch länger. Und der landete irgendwann bei Professor Schäfer in der Klinik. Und beim sehr ausführlichen Patientengespräch sagte die Ex-Frau, die da auch an der Bettkante saß, ja, ganz ehrlich, das ging doch alles los, als du deine neue Hüfte gekriegt hast. Tada. Und das war der entscheidende Hinweis. Es kam letztlich raus, dass es eine Art Vergiftung war. Der Patient hatte vorher mal eine Hüftendoprothese mit Keramikkopf gehabt, der war gestürzt, dieser Keramikkopf war zersplittert, das wurde ausgeräumt und dann wurde eine neue Hüftendoprothese eingesetzt aus Metall. Aber es waren wohl noch Splitter verblieben. Und ganz allmählich hat sich dieses Metall abgerieben. Und das war vor allen Dingen Kobalt. Und letztlich hat der Patient eine Kobaltvergiftung gehabt. Hm. Das wurde operiert, das wurde ausgeräumt, das wurde sozusagen gereinigt und alles neu gemacht. Und dem Patienten ging es viel, viel, viel besser. Und der war wirklich kurz, naja, ich sage mal, es war lebensgefährlich. Ich glaube, sehr viel länger hätte er in diesem Zustand nicht mehr durchgehalten. Ich habe tatsächlich den Patienten kennengelernt. Der hat mir seine Geschichte nochmal erzählt. Und das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben.
Das glaube ich auf jeden Fall. Und in dem Augenblick, als du die Hüfte erwähnt hast, da hat hier unser Patientenanwalt schon mit den Hufen gescharrt. Ich glaube, an der Stelle, Peter, da wärst du schon an Bord gewesen. Und ich vermute einfach mal, Thema Anamnese dich jetzt so ein bisschen aufgeweckt.
Ist beides nicht richtig, sondern...
Ich liege immer daneben. Das kannst du dir nicht vorstellen. So läuft das bei uns im Podcast, wo ich denke, jetzt habe ich schon so viele Folgen und begleite ihn hier und schreibe die Texte mit und habe die Fälle gelesen. Immer wenn ich mich mal einmal aus dem Fenster wage und sage, pass auf Peter, ich habe eine Ahnung, es ist das und das, sagt er jedes Mal, nein.
Nein, das also gibt's nicht. Ich wollte den spannenden Fall von Annika noch ergänzen. Sie sprach von seltenen Erkrankungen. Das vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer als kleiner Exkurs, für den ich ja bekannt bin und den ich gerne mache. Seltene Erkrankungen, darüber spricht man, wenn nicht mehr als, also in der Europäischen Union zumindest, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Patienten davon betroffen ist. Das ist, glaube ich, so eine allgemeine Range, wenn man sagt, seltene Erkrankung. Und es gibt, so sagen Experten zumindest, 8.000 oder sogar mehr als 8.000 seltene Erkrankungen. Und das ist schon eine ganze Menge. Und da muss man richtigerweise, wie du sagst, detektivisch tätig werden. Und vielleicht in dem Kontext noch eine Frage. Und zwar, man ist ja vielleicht so unterwegs wie Sherlock Holmes und Dr. Watson. Also Watson ist quasi so der Assistent. Und bei der Diagnosefindung, das war jetzt so ein Gespräch mit einem Arzt vor kurzem, der sagte mir, dass auch sehr viel häufiger die KI eingesetzt wird. Und zwar kann man manche genetischen Erkrankungen am Gesicht ableiten. Also es gibt bestimmte Formen des Schädels, der Abstand der Augen, die Form der Augenbrauen, Nase, Lippen und so weiter. Und die KI vergleicht das eine Gesicht mit einem Gesicht, das diese Erkrankung hat. Und da kann man auch entsprechend dann die Diagnose vielleicht nachher stellen. Denkst du, die KI wird künftig da auch Einfluss haben und den Dr. Watson ersetzen bei der Diagnosefindung oder zumindest unterstützen?
Das ist eine gute Frage, Peter, die ich nicht wirklich beantworten kann. Ich glaube, es geht ja alles in diese Richtung, auch wenn wir diese ganzen schnellen Entwicklungen gar nicht so schnell oder ich zumindest so schnell nachvollziehen kann. Es wäre auch eine gute Frage an den Professor Schäfer in Marburg, inwieweit das dort schon eingesetzt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die da auch ganz weit vorn dabei sind. Ich glaube, diese Fülle an medizinischen Diagnosen, die es ja gibt und die in der Fachliteratur zu finden sind und in den Studien, das alles als einzelner Arzt oder auch als Ärzteteam im Kopf zu haben und parat zu haben und in die Bibliothek zu gehen oder in die Datenbanken, ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Ich könnte mir vorstellen, dass die KI da als Assistent, Helfershelfer helfen kann. Das wäre zumindest wünschenswert. Denn irgendwie abends um 22 Uhr noch die Studien durchzugucken, ich glaube, da wäre es ganz gut, wenn die Ärztinnen und Ärzte einfach Unterstützung hätten.
Ja, ich denke das genauso. Und es gibt ja mittlerweile auch immer mehr Kliniken, die sich wirklich mit seltenen Erkrankungen spezialisiert auseinandersetzen. Das ist, denke ich, auch ein Fortschritt in dem Bereich. Obwohl, vielleicht weißt du das besser. Ich könnte es mir zumindest gut vorstellen, dass da auch um die Gelder gerungen wird, dass sie zur Verfügung gestellt werden. Weil wenn wenig betroffen sind, ich sage das jetzt mal laienhaft, kann ich mir vorstellen, dass dann nicht das allzu größte Interesse besteht, da Gelder reinzustecken, weil es reicht ja nur wenige. Oder wie würdest du das bewerten?
Ja, ich habe das bei der Recherche in Marburg so ein bisschen nachvollziehen können, dass das, glaube ich, sehr gewollt sein muss und unterstützt sein muss. So ja. Zentren für seltene Erkrankungen, die sind ja oft an Unikliniken angegliedert, die nochmal mehr sozusagen vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, ein bisschen mehr Unterstützung kriegen. Aber das ist, glaube ich, auch immer ein zähes Ringen darum. Also ich habe da vor Ort gelernt, da sind die Aktenschränke voll mit Anfragen. Die Ärztinnen und Ärzte nehmen sich wirklich ausführlich Zeit für die Anamnese. Teilweise geht das bis zu 3 Stunden. Ich meine, wo hat man das? Man braucht das Personal dafür, das sozusagen ja einfach alles sehr aufwendig. Und ich meine, ich glaube, es gibt inzwischen so rund 20 Zentren für seltene Erkrankungen in Deutschland. Aber die müssen angegliedert sein und das muss wirklich unterstützt und politisch unterstützt werden, dass sowas funktioniert.
Wir tauschen uns ja in unseren beiden Podcasts auf. Also wir tauchen bei euch jetzt auf im Podcast und du bei uns. Und du hast uns gefragt, als wir bei dir zu Gast waren, was denn da so die häufigsten Fälle sind, die in der Kanzlei auftauchen. Da waren wir dann so bei Hüfte oder bei Kniegeschichten. Wie sieht es denn auf deiner Seite aus? Gibt es da auch so Bereiche, wo besonders häufig eine Diagnose nicht so schnell gestellt wird? Also mir würde jetzt zum Beispiel sowas einfallen, was so allgemein ist wie Kopfschmerz. Das kann ja von bis sein, bis hin zu psychische Gründe.
Ja, das ist eine gute Frage, Tanina. Wir wählen natürlich die Fälle auch so aus, dass es eine Bandbreite darstellt. Ich merke für mich selber immer wieder, dass ich oft bei Fällen hängen bleibe, wo es ums Herz geht, weil ich glaube, die Deutschen sich viel um ihr Herz Gedanken machen oder dass ja wirklich so eine oft lebensbedrohliche Situation ist. Was mir auffällt, ist in der Häufigkeit, dass es oft rätselhafte Fälle sind, wo ganz schnell auch mal die Diagnose oder die Verdachtsdiagnose dazwischen, ja, das ist doch psychisch oder das ist doch psychosomatisch.
Dachte ich.
Oder das ist ja organisch nichts zu finden, dann muss es ja was Psychisches sein. Also gerne auch ehrlicherweise, wenn es sich um Patientinnen handelt.
Das habe ich so das Gefühl, sagen.
Passiert dann auch mal schneller, dass dieser Stempel aufgedrückt wird. Und diese Fälle, die behandle ich auch sehr gerne im Podcast, weil es doch, glaube ich, viel Aufklärungsarbeit da noch braucht, wo am Ende eben doch was Organisches rauskommt. Oder die Frau, die immer Herzklabaster hatte, so sagen wir in Norddeutschland, also immer irgendwelche komischen Herzerscheinungen, oder es puckerte ganz doll oder sie kriegte Herzrasen oder es fühlte sich komisch an. Sie hatte nun selber, das ist der Fall, dass die Mutter an einer schweren Herzerkrankung gestorben war und das erzählte sie auch bei verschiedenen Ärzten und dann rutschte sie relativ schnell oder wurde in diese Schublade gesteckt. Am Ende hatte sie wirklich ein echtes organisches Herzproblem, wurde operiert und es geht ihr wieder gut. Das ist das, was mir an der Häufigkeit auffällt im Moment.
Habt ihr denn auch die Fälle, dass ihr die Rückmeldung bekommt von der Patientin, vom Patienten, Mensch, ich habe mich wiedergefunden in dem, was ihr da erzählt habt. Also die Diagnose, da sehe ich mich auch mit meinen Beschwerden. Das ist ähnlich oder vielleicht sogar gleich. Gibt es diese Fälle, dass es quasi zu so Selbstdiagnosen kommt?
Das gibt es immer wieder und das freut uns und freut mich ganz besonders. Also wenn so eine E-Mail uns erreicht oder mich erreicht, ich krieg, das mag jetzt pathetisch klingen, aber wirklich dann so eine kurze Gänsehaut, wenn ich lese oder höre, ich habe euren Podcast gehört, ich habe eure Rubrik gelesen, ihr habt ja mich beschrieben, also im übertragenen Sinne. Ich habe mich wiedererkannt. Bei mir war das ganz genauso. Vielleicht ist das dann auch ein paar Wochen später. Ich bin zu dem und dem Facharzt gegangen oder Arzt und es hat sich tatsächlich herausgestellt, das war bei mir genau das Gleiche. Also wir haben zum Beispiel, ich kann mal ein Beispiel erzählen, eine Geschichte eines Teenager-Mädchens, was wir demnächst vorstellen werden, die Geschichte werden wir demnächst vorstellen, auch im Podcast, es ist im Print schon erschienen, im Stern. Dieses Mädchen ist immer wieder in so eine Art Tiefschlaf gefallen, auch tagsüber. Ja, wie so Dornröschen, kaum noch erweckbar, ein bisschen was gegessen, mal auf Toilette gegangen und dann wieder tagelang durchgeschlafen. Und keiner wusste, was dahinter steckt. Das haben wir vorgestellt. Es gab einen Schlafspezialisten, der die Auflösung nannte. Es geht wirklich so in Richtung Dornröschenschlaf. Das ist eine sehr seltene Erkrankung, gibt nur ein paar hundert Leute wohl in Deutschland. Und dem Mädchen konnte geholfen werden mit Medikamenten. Und kurze Zeit später kriegte ich eine Rückmeldung, beziehungsweise hörte um zwei Ecken, dass sich bei diesem Professor Eltern gemeldet haben, die sagten, das, was sie da beschrieben haben in der Rubrik, das trifft auch auf unser Kind zu. Nach wochenlangen Suchen oder monatelangen Suchen und wir wussten nicht, was los ist, da standen schon ganz andere Verdachtsdiagnosen im Raum, ob es irgendwas Psychisches sein könnte, könnte das jetzt genau passen. Das ist das eine. Und zum anderen kriegte ich mal eine Rückmeldung nach einem Fall, wo eine ältere Dame ganz dolle Rückenschmerzen hatte, immer wieder gestürzt war. Der Arzt sagte, ja, das ist Verschleiß, die Bandscheibe. Sie kriegte Krankengymnastik und Schmerzmittel. Und dann am Ende kam raus, ja, als sie immer häufiger stürzte, sich den Oberschenkelhals brach, der auf den Kopf fiel. Es wurde immer heftiger, dass sie eine sogenannte Spinalkanalstenose hatte. Das heißt, das ist der in der Wirbelsäule der Kanal, wo die Nerven durchlaufen. Der war sehr verengt und da drückten Ausziehungen oder Fortsätze drauf. Und das musste operiert werden oder wurde operiert in diesem Fall. Der Frau ging es besser und sie konnte wieder ohne Schmerzen wunderbar laufen. Und da meldete sich auch eine Leserin und sagte, ja, bei mir war es das Gleiche. Ich bin zum Orthopäden gegangen, ich bin operiert worden und mir geht das wunderbar. Vielen Dank. Mir hätte sonst vielleicht keiner geholfen oder ich war jahrelang auf der Suche und jetzt habe ich es endlich aufgelöst. Also das sind schon ja einfach tolle Rückmeldungen. Und wenn man dann eine so eine E-Mail bekommt oder einen Brief, macht mich das sehr froh.
Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil sowas Ähnliches passiert bei uns dann ja auch bei Rückmeldungen. Und dann denken wir auch, also wenn wir euch jetzt so weit sensibilisiert haben, dass das alles besser gelaufen ist, juhu, dann haben wir hier alles richtig gemacht.
Du aber Tanina, darf ja? Ich ganz, entschuldige, ganz kurz, also nur als letzte Anekdote da zu diesem, welche Rückmeldungen kommen.
Bitte.
Es gab einmal einen Fall auch im Podcast, da stellte eine Kardiologin einen Fall vor, wo eine relativ sportliche Mitvierzigerin so Atemnot, Luftbeschwerden hatte, die joggte eigentlich immer, hatte keine so richtigen Risikofaktoren, alles wurde gecheckt und man wusste nicht so richtig Lungenentzündung. Also und beim Rausgehen dachte die Ärztin, Lungenembolie, das sollten wir nochmal checken. Lungenembolie heißt ja, dass ein Gerindel in die Gefäße von der Lunge, sozusagen die Gefäße der Lunge verschließt und da zu Beschwerden führt. Und das ist eine sehr gefährliche Erkrankung. 100.000 Menschen sterben im Jahr in Deutschland daran. Muss also abgeklärt werden und kann auch bei jüngeren Leuten vorkommen und kann so ganz diffus aussehen. Also in diesem Fall war es dann so, sie wurde therapiert und es ging ihr gut. Und ich glaube, 2 Wochen später, nachdem wir den Fall vorgestellt haben, kriegte ich eine E-Mail von einer jungen Assistenzärztin, die gerade in der Ausbildung zur Chirurgin war, die sagte, ich höre immer euren Podcast, ich bin großer Fan. Ich habe gestern diese Fallgeschichte gehört. Mhm. Und heute habe ich in der Notaufnahme ausgeholfen. Da war ein Mit-40er, sportlicher Mann. Der hatte irgendwie so ein bisschen Rückenschmerzen. Und sagte dann irgendwann, nachdem wir alles durchgecheckt hatten, ja, das ist auch so abhängig davon, wie ich atme. Ne? Einatmen ist mehr, ausatmen ist weniger oder umgekehrt. Und dann hatte sie den Podcast im Hinterkopf und sagte, okay, wir checken das Ganze jetzt nochmal, ob das eine Lungenembolie ist. Sie machte einen Bluttest, die waren eindeutig und der Mann wurde behandelt. Und sie hat gesagt, ja, vielleicht wären wir am Ende auch irgendwann drauf gekommen. Aber so ging es viel schneller und sie hatte halt diesen Fall im Hinterkopf. Also ja, auch bei Ärztinnen und Ärzten löst das einiges aus.
Bekommt ihr denn auch mal ein Feedback dazu, dass die Patientin, der Patient sagt, okay, wir waren jetzt schon bei 5 Ärzten und jetzt war ich bei dem Richtigen und der hat jetzt Richtigen im Sinne von, der hat die richtige Diagnose gestellt. Was mache ich mit denen vorher? Soll ich die in Anspruch nehmen, weil die die falsche Diagnose gestellt haben oder gar keine oder mich in eine falsche Richtung behandelt haben? Also hinterfragt, geht da auch jemand mal juristisch vor oder was erfahrt ihr da?
Da muss ich sagen, solche E-Mails oder Briefe erreichen mich jetzt nicht, weil wir doch irgendwie sozusagen Patientinnen und Patienten dann haben, die uns schreiben, die so froh sind, dass diese lange Leidenszeit vorbei ist, dass es eigentlich darum geht, um diese Auflösung, um ich will das erzählen oder ich will das vorstellen lassen, um anderen zu helfen. Also ich persönlich, vielleicht weil ich sozusagen ja auch nicht aus dem Fachgebiet Jurist, also Jura oder Juristerei komme, habe solche Briefe noch nicht gekriegt, wo es wirklich um darum geht, naja, aber 6 Ärzte haben mich vorher behandelt, wieso haben die das nicht gesehen?
Ja, das ist, glaube ich, verständlich. Aber wir werden da häufiger, gerade auch in der Kanzlei, mit konfrontiert. Und ich muss dann immer wieder erklären, dass Diagnosefehler in der Juristerei eine besondere Stellung einnehmen. Und das halte ich auch für richtig. Warum eine besondere Stellung? Weil eigentlich nur schwerwiegende Diagnosefehler zu einer Haftung führen. Also dem Arzt, der Ärztin wird da ein gewisser Ermessensspielraum eingeräumt, auch Fehler zu machen, weil jeder Patient ist verschieden. Die Beschwerden sind oftmals unklar. Es kann 20, 30, 100 Gründe haben, dass die Beschwerden vorhanden sind. Und da muss den Ärztinnen und Ärzten ein gewisser Spielraum zugestanden werden. Sonst würde nie jemand wieder eine Diagnose stellen, das ist das eine. Oder er würde so lange alles testen, man spricht dann auch vom Overtesting oder Overdiagnosis, bis er dann irgendwann wirklich mal die Wahrheit rausgefunden hat. Und das ist dann vielleicht auch mal ein too much, weil das kann sich dann auch ins Gegenteil verkehren und dem Patienten mehr schaden als Nutzen. Darum jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer muss man einfach wissen, dass der Diagnosefehler als solcher, der einfache, nicht zu einer Haftung des Arztes führt. Und das halte ich auch als Patientenanwalt für richtig. Weil man kann nie, wenn jemand zum Beispiel mit unklaren Abdominalbeschwerden, also im Bauchbereich Beschwerden, zum Arzt geht, dann kann das 1000 Gründe haben. Und da muss dem Arzt auch zugestanden werden, auch das vielleicht mal falsch einzuschätzen, ohne dass es zu einer Haftung kommt. Das ist auch wichtig, auch für den Patienten wichtig zu wissen, dass man da wirklich sorgsam differenzieren muss.
Aber du hast ja auch schon gesagt, also bei euch ist mit dem Happy End, Gott sei Dank gibt es eins, ist dann auch vorbei.
Ja, das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Oder wir haben das so konzeptioniert oder suchen die Fälle auch danach aus. Weil natürlich gibt es auch Fälle, die sich über Jahre hinziehen mit rätselhaften Beschwerden, wo es dann am Ende leider nicht gut ausgeht oder der Patient oder die Patientin dann verstirbt. Das haben wir uns sozusagen so zur Aufgabe gemacht, dass es dann doch ein positiver Ausgang ist, der Hoffnung gibt, der sozusagen noch was mitgibt den Leserinnen oder Hörerinnen, damit da sozusagen ja es nicht zu traurig am Ende ist.
Da haben unsere beiden Podcasts natürlich auch eine Schnittmenge, aber bei uns geht es manchmal natürlich auch nicht gut aus. Mhm. Annika, ich habe noch eine Frage und da bin ich gespannt, wie deutlich du da so Stellung beziehst. Nach all diesen Fällen, die du da schon geschildert hast, und wie würdest du denn so die Mediziner in Deutschland so einschätzen? Was für ein Bild hast du in der ganzen Zeit so gewonnen?
Ja, ich bin hin und her gerissen. Also wir wissen ja, dass Deutschland eins der besten Gesundheitssysteme der Welt hat. Und wir ja sehr viele Fachärzte zum Beispiel haben. Auch wenn man das Gefühl hat, man kriegt keinen Termin, darüber wird ja auch immer wieder berichtet, ne, dass man so und so lange auf einen, was weiß ich, Neurologentermin oder so warten muss. Aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Ländern sind wir doch sehr gut ausgestattet. Den Eindruck habe ich, und das weiß man irgendwie so im Hintergrund. Und trotzdem wundert man sich dann manchmal, wenn wir diese rätselhaften Geschichten vorstellen, wie viele Stationen ein Patient dann schon hinter sich gebracht hat. Ich glaube, das ist das, ja, worüber wir ja auch oft sprechen. Wenig Zeit in dem Praxis- oder Krankenhausalltag, vielleicht auch gar nicht immer so Teamarbeit. Ich glaube jetzt, der einzelne Arzt, die einzelne Ärztin kann ja auch gar nicht alles abdecken oder wissen oder jede Studie gelesen haben. Also ich merke, dass die Mediziner, die ja in einer guten Teamarbeit arbeiten können oder ich sage jetzt mal Konferenz mit verschiedenen Fachdisziplinen im Krankenhaus machen, dass es da oft ja zu einer guten Lösung kommt. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Ärzte und Ärztinnen müssen ganz viel leisten, aber es fehlt an der Zeit. Ich meine, ja, wir wissen, das wird dann auch nicht so vergütet und kann nicht so gut abgerechnet werden. Aber das A und O ist doch wirklich die Anamnese und sich mit ein bisschen Zeit die Krankengeschichte anzuhören. Und da, ja, gibt's einfach nicht so viel Zeit, habe ich den Eindruck.
Wir waren gerade beim Stichwort unklare Bauchbeschwerden. Und da gab es doch bei dir auch mal einen Fall, Stichwort Mann hatte lange Bauchweh und es war unklar. Und da kannst du, glaube ich, ansetzen, uns zum Abschluss des heutigen Podcasts vielleicht noch eine spannende Geschichte erzählen.
Ja, das ist so die Geschichte, die mir, ich meine, wir machen die Rubrik wirklich seit vielen, vielen Jahren und den Podcast auch schon seit vielen Jahren. Aber das ist eine Kranken- oder Patientengeschichte, die mir in Erinnerung geblieben ist und wo man denkt, na Annika, das ist doch jetzt eine Geschichte, die Spinne aus der Yucca-Palme, das kann doch gar nicht sein. Ein, ich sage jetzt mal, mittelalter Mann, der über längere Zeit Bauchschmerzen hat, irgendwie so in der Magengegend, dann kriegt er erstmal Tabletten, das funktioniert nicht so richtig, er hat weiter Bauchschmerzen. Geht dann zum Spezialisten, zum Gastroenterologen an der Klinik. Und der guckt mit dem Endoskop bei einer Magenspiegelung in den Magen und sieht da irgendwas Seltsames. Das sieht so ein bisschen aus wie eine schwarze Zigarre, so ein bisschen geringelt. Aber so richtig erkennen kann er es nicht. Mhm. Er sieht, dass das da auch mit einer Spitze so in die Magenschleimhaut, in die Magenwand schubbert. Und da entsteht irgendwie Magengeschwür. Aber was soll das sein? Er kann es nicht richtig einordnen und kriegt es auch nicht zu fassen mit seinen Instrumenten. Also eine OP muss gemacht werden. Die OP findet statt und die Chirurgen holen aus diesem Magen dieses Mannes etwas heraus, was sie nicht einordnen können. Und bei näherer Betrachtung ist es eine kleine mineralisierte bzw. versteinerte Schlange. Jetzt denkt man so ein bisschen, Spinne aus der Yucca-Palme, das kann nicht sein. Nach dem Aufwachen wird der Patient gefragt, wie kann das sein? Also ich sage jetzt mal eine kleine Schlange so in Größe einer kleinen Blindschleiche, aber eindeutig als Schlange zu erkennen. Und der erinnert sich, dass er viele, viele, viele Jahre oder fast Jahrzehnte zuvor mal in Südamerika gearbeitet hat. In der Runde haben sie Tequila getrunken, das war so eine Art Mutprobe. Und er hat da eine tote kleine Schlange verschluckt. Die muss sich im Magen verkantet haben. Und durch bestimmte Sekrete und Flüssigkeiten, so ähnlich wie Gallensteine ja auch entstehen können, ist die mineralisiert und verhärtet, blieb da und hat dann irgendwann in die Magenschleimhaut ein Geschwür geschubbert. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Letztlich habe ich mir dann Fotos schicken lassen. Die kleine mineralisierte Schlange gibt es, die existiert noch in der Pathologie, wird da aufgehoben. Ich habe den Fall auch mal im Fernsehen vorgestellt, da haben wir uns die Schlange schicken lassen. Also sie existiert wirklich und das ist was man nicht glauben kann. Und wenn man das irgendwo erzählt, gucken einen alle an und sagen, das gibt es nicht. Aber das sind wirklich so Fälle, die natürlich in Erinnerung bleiben.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde den jetzt auch nicht mehr vergessen. Wenn es meine Schlange gewesen wäre, ich hätte sie mir, glaube ich, zu Hause ins Regal gestellt. Das ist doch immer ein schöner Party-Gag. Eine einzige Frage habe ich jetzt aber noch an dich. Und du bist wirklich auch fein damit, auch in Zukunft beim Stern und auch beim Podcast Diagnose über diese Fälle zu berichten. Ich frage das, weil du ja nun mal auch Ärztin bist. Juckt es da nicht auch mal in den Fingern, da an die Front zu gehen und zu sagen, so Moment mal Freunde, jetzt habe ich hier so viel darüber gehört, jetzt lasst mich mal Diagnosen erstellen.
Ja, du sprichst einen Punkt an, der natürlich irgendwie im Herzen oder im Hinterkopf immer ist. Zumal, wenn ich ganz tolle Ärztinnen und Ärzte zu Gast habe, also zum Beispiel Herzchirurgen, die von ihren Operationen erzählen oder Notärzte, die vor Ort wirklich Leben retten. Also das ist was mich nach wie vor total fasziniert und also auch anrührt, was es da sozusagen für tolle Geschichten und tolle Tätigkeiten gibt. Mhm. Das stimmt. Zum anderen bin ich ja sozusagen in der Tätigkeit, die ich jetzt mache, sozusagen habe ich einen Überblick. Ich kann in die Notfallmedizin reingucken, ich kann da berichten, in die Herzchirurgie, aber auch in die Psychosomatik. Das ist, glaube ich, ja, das ist einfach ein anderer Standpunkt. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also wenn ich und meine Kollegen dazu beitragen, dass ja ein Leserbrief kommt, wo drin steht, durch euren Podcast, durch eure Rubrik ist mir geholfen worden, ich habe die richtige Diagnose gefunden, dann ist das auch sehr, sehr, sehr erfüllend und macht mich auch sehr zufrieden und glücklich.
Also wir finden die Themen und die Fälle bei Diagnose auf jeden Fall absolut spannend, absolut hörenswert. Deswegen empfehlen wir natürlich auch hier von Tatort Krankenhaus aus, die Diagnose zu hören mit Dr. Annika Geißler. Und wir danken dir ganz herzlich, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen gefallen.
Vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht.
Dann hören wir euch und ihr hört uns. Und vielleicht vermischen wir uns ja bei gewissen Fällen nochmal, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen.
Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung und eure Zeit.
Danke dir. Und wir sagen an dieser Stelle wie immer
Tschüssi. Tschüssi. Weiß, warum wir das getan haben. Schön, dass du mitmachst. Ein drittes Tschüssi hatten wir noch nie.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.